Ich war einfach nur happy zu wissen, okay, es hört den Monat auf. Ich bin den Monat es endlich los. Ich war in dem Sinne einfach nur glücklich und voller Vorfreude.
Stell dir vor, du kommst in einen Raum, vor dir sitzt ein Mensch und du hast keine Ahnung, wer das ist. Das passiert mir in jeder Folge bei unserem Podcast von Bohne zu Bohne. Mein Name ist Charlotte und ich weiß vorher nichts über unsere Gäste. Kein Name, keine Information, keine Themen. Also werden meine Fragen auch deine Fragen sein.
Ich bin Sanja und ich suche die Gäste. Hier achte ich darauf, dass es Menschen mit ehrlichen, berührenden und bewegenden Geschichten sind. Und genau die wollen wir mit euch teilen. Bist du bereit, gemeinsam mit Charlotte neue Geschichten kennenzulernen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Charlotte.
Mein Name ist Sanja.
Mein Name ist Anja und ich habe mir mit 22 Jahren meine Gebärmutter entfernen lassen.
Hi Anja, was hast du dir entfernen lassen?
Meine Gebärmutter.
Ach so, okay, die habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Entschuldige. Mit 22 hast du die Gebärmutter entfernen lassen. War das eine eigene Entscheidung oder hat dein Körper die Entscheidung getroffen?
Also im Endeffekt war es meine eigene Entscheidung. Ich habe von der ersten Regel an mit 15 extreme Schmerzen gehabt, durfte mit 15 eben mit Verdacht auf Blinddarmdurchbruch mit Notarzt und Rettung gleich mal in der Notaufnahme durchfahren, da ich extreme Schmerzen gehabt habe. Ich habe Fieber gehabt. Ich bin eigentlich nur mehr in der Embryonalstellung im Bett gelegen. Wollte irgendwann einmal aufstehen und erbrechen. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich am kalten Fliesenboden munter worden bin. Meine Hündin hat mich angestupft, also mit der Schnauze, und ich habe komplett desorientiert gesagt, Mama? Keine Ahnung, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich auf einmal im Bett war. Die Sanitäter da waren, Notarzt da war und mir ein Schmerztropf und Flüssigkeit angehängt wurde, woraufhin sich die Lage zumindest etwas verbessert hat. Und wie gesagt, dann mit Blau ins Krankenhaus.
War das das erste Mal, dass du so starke Schmerzen hattest oder kanntest du das Gefühl schon?
Wie gesagt, das war die erste Menstruation und das war logischerweise auch das erste Mal.
Okay, weil also ich kenne es jetzt nur von mir und ich hatte davor schon immer ziehende Schmerzen, starke ziehende Schmerzen, aber da ist die Regel tatsächlich noch nicht da gewesen. Die hat sich dann ein paar Monate später erst angekündigt. Das heißt, bei dir erst mit der ersten Regel kam das so stark.
Genau.
Hattest du Schmerzmittel da genommen?
Wie gesagt, durch das ich oder eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass es ein Blinddarmdurchbruch ist, habe ich die Infusion dann die Schmerzmittel eben intravenös bekommen, eben durch den Notarzt.
Das heißt also, der Schmerz hat sich auch nicht peu à peu angeläutet,
Nein.
sondern der war von jetzt auf gleich einfach da. Ach krass. Du wusstest dann aber auch, dass du deine Periode in dem Moment bekommen hattest?
Genau.
Du hast es aber nicht zusammenbekommen.
Genau.
Okay, hattest du davor Symptome? Also hattest du Rückenschmerzen, hast du Spannung in der Brust gehabt oder ähnliche?
Nein, wie gesagt, der Tag war der 15. Geburtstag. Schönes Geburtstagsgeschenk für meinen Körper. Und am Tag davor bin ich mit leichten Bauchschmerzen ins Bett, aber mein Gott, also zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch nichts gedacht, bin halt dann am nächsten Tag runter, wir waren im Urlaub, bin halt dann am nächsten Tag runter zum Frühstücksbuffet, war in dem Sinne auch noch alles okay und dann auf einmal eben, wie gesagt, bin ich nur in meinem Bett gelegen, wollte halt dann auch irgendwann einmal brechen, bin eben dann aufs Klo gegangen und wie gesagt, die nächste Erinnerung ist, dass ich am kalten Fliesenboden munter worden bin.
Als du im Krankenhaus warst, hat man dir direkt sagen können, was los ist, oder hat man da noch länger auf den Blinddarm getippt?
Also durch das, dass ich eben, wie gesagt, am 15. Geburtstag nicht im Krankenhaus bleiben wollte, hat man im Krankenhaus dann gemeint, naja, okay, man nimmt mal Blut ab, man schaut, ob sich die Schmerzen durch das intravenöse Schmerzmittel verbessert. Und wenn die Entzündungswerte soweit okay sind, darf ich dann eben nach Hause. Ja, ich glaube, halbe Stunde oder sowas hat das gedauert, bis das die Werte dann da waren. Wie gesagt, man ist ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch davon ausgegangen, dass ich am selben Tag noch auf dem OP-Tisch liege. Und dann hat es geheißen, naja, okay, Blinddarm wird es vermutlich nicht sein, die Entzündungswerte passen. Ja, nächsten Tag war ich dann wieder da. Dann hat es geheißen, ja, okay, vermutlich Magenschleimhautentzündung, und bin daraufhin auf Diät gesetzt worden.
Oh, das heißt aber, man hat das gar nicht richtig geprüft, sondern hat einfach gesagt, das war die Magenschleimhaut?
Genau.
Ach, krass. Okay, aber die Schmerzen haben ja weiterhin angehalten. Also Periodenschmerz, der geht ja nicht von jetzt auf gleich dann weg, sondern was hast du da bekommen?
Eigentlich überhaupt nichts zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, man hat mich halt auf Diät gesetzt. Daraufhin wurde es, naja, zumindest etwas besser. Klar, ich meine, wenn der Magen nichts zu verdauen hat, außer klare Suppe, hast zumindest etwas weniger Probleme. Naja, daraufhin war es halt so, dass wir dann Urlaub weiterhin verbracht haben. Ich habe es halt einfach ausgehalten in dem Sinne. Also die Regelblutung hat ja bei mir 2 bis 3 Wochen gedauert und eine Woche hatte ich Pause sozusagen. Und im nächsten Zyklus war es dann im Endeffekt so, dass meine Mama mich zur Frauenärztin schleifte, eben weil die Regelblutung in dem Sinne nicht normal war, hat da auch überhaupt keine Untersuchungen stattgefunden. Die Frauenärztin meinte nur so, ja okay, sie können sich aussuchen, sie nehmen Hormonpflaster, sie nehmen die Pille oder diesen Nuvaring. Den Nuvaring müssen sie sich halt vaginal einführen. Und ich meine, ich war 15 zu dem Zeitpunkt und ich habe dann gesagt, na okay, Tabletten kann ich nicht schlucken. Irgendwas einführen wollte ich zu dem Zeitpunkt in dem Sinne auch nicht. Dementsprechend war es so, okay, ich nehme Hormonpflaster. Daraufhin bin ich mit den Worten sozusagen, ja, passt, und sie bekommen die Regel jetzt gar nicht mehr. Sie nehmen es jetzt einfach durch. Im Endeffekt wieder rausbefördert worden aus dem Behandlungszimmer. 3 Monate später stand ich wieder da, dann hat es geheißen, naja, okay, wenn Sie Blutungen haben, Hormonpflaster absetzen, Regel zulassen und genau.
Das heißt, die Regel hat trotzdem eingesetzt bei dir?
Genau.
Und die Schmerzen waren die gleichen wie zuvor?
Genau.
Bist du da nochmal in Ohnmacht gefallen in der Zwischenzeit?
Immer. Also immer, wenn ich meine Menstruation hatte, Blutung stärksten Tag. Irgendwann einmal war es sogar schon so, dass ich gesagt habe, yay, voll cool. Ich bin in Ohnmacht gefallen, der Kreislauf ist am Ende voll toll, weil ab jetzt wird's besser.
Aber Moment, das heißt, du bist am ersten Tag deiner Periode direkt in Ohnmacht gefallen oder am zweiten, wo die Periode am stärksten war?
Am blutungsstärksten Tag.
Okay, also in der Regel nicht der erste, sondern eher der zweite.
Ich weiß es jetzt in dem Sinne nicht mehr genau, aber ich glaube, also bei der ersten Menstruation war es der erste Tag und sonst war es, glaube ich, der zweite oder der dritte.
Okay.
Jetzt ist es ja so, dass man jungen Frauen sagt, hey, eine Periode ist schmerzhaft, aber diese Schmerzen, die du ja empfunden hast, die waren ja gar nichts im Gegenteil zu dem, was man einem vermittelt, dass das der Periodenschmerz ist. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt?
Ja, also ich habe halt lange Zeit gedacht, naja, okay, so ist das Frausein halt, da muss ich halt durch. Und irgendwann einmal war es halt so, dass ich mit Freunden drüber gesprochen habe und dass ich halt irgendwann einmal gemerkt habe, naja, okay, also so normal dürft's wohl doch nicht sein. Und mit 17 war ich dann im Endeffekt, also mit 16 habe ich dann eigentlich schon überlegt, mir den Uterus entfernen zu lassen, weil ich einfach nicht mehr wollte, / konnte. Und mit 17 war dann die Entscheidung für mich eigentlich getroffen.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Du hast ja mit 17 diese Entscheidung getroffen. Das heißt, du hast 2 Jahre lang mit diesem Schmerz kämpfen müssen.
Ja.
Bist du irgendwann nach dem Pflaster auf einen Ring umgestiegen oder auf die Pille?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe es in dem Sinne 2 Jahre einfach so hingenommen und habe mir gedacht, naja, okay, toll, du hast zumindest nur mehr alle 3 Monate das Problem. Ist ja immerhin schon ein Fortschritt. War immerhin schon besser. Und wie gesagt, mit 17 war dann die Entscheidung einfach, ich möchte nicht mehr, ich will nicht mehr mein Leben von Hormonen bestimmen lassen. Und ja, ich möchte das Ganze einfach nicht mehr in dem Sinne so weiterführen, wie es war. Dementsprechend war mit 17 dann eigentlich die Entscheidung, ja, gefällt.
Wenn du diesen starken Periodenschmerz hattest, hast du dann vorab schon Tabletten genommen, um ihn zu mildern?
Nein, aus dem einfachen Grund, weil Tabletten in dem Sinne bei mir nichts gebracht haben. So normale Schmerzmittel, das Einzige, was gebracht hätte, wären in dem Sinne Schmerzmittel intravenös gewesen. Nur logischerweise kann ich mich nicht jedes Mal mit Rettung ins Krankenhaus bringen lassen. Die nehmen mich auch irgendwann einmal nicht mehr ernst. Dementsprechend war dann so, okay, ich warte, bis dass ich mich übergeben muss und dann sage ich erst Bescheid von wegen, hey, ich glaube, wir sollten doch einmal ins Krankenhaus, von wegen, es könnte vielleicht doch der Blinddarm sein.
Und die Tropfen wären für dich keine Alternative gewesen, Schmerzmittel als Tropfen zu nehmen?
Jein, also die klassischen Tropfen, die sind ja jetzt nicht so stark. Und logischerweise, es sind ja nur Regelschmerzen, Achtung Ironie, dementsprechend wollte man mir logischerweise auch keine Opiate oder irgendwas geben. Beziehungsweise mir war halt auch klar, von wegen, damit komme ich nicht weiter. Das, was man mir halt gegeben hat, war, ja okay, müssen sie halt aushalten oder ja, da sind aber Ibuprofen, nehmen sie das passt schon.
Es gibt ja auch jede Menge Hausmittel, hast du die verwendet? Mönchspfeffer oder ähnliches? Hast du es damit versucht?
Tatsächlich hat man mir das damals nicht gesagt, wie gefühlt jeder normale, ich sag mal, das, was man mir eben angepriesen hat, wenn ich beim Arzt war, war Pille, 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 das Allheilmittel. Dementsprechend, ja, als 15-Jähriger, 17-Jähriger war es halt dann einfach in dem Sinne, ich habe es einfach hingenommen, man hat mich in dem Sinne nicht ernst genommen und dementsprechend war halt irgendwann einmal mit 16 die Entscheidung von wegen, ja, man hat sich halt selbst im Internet schlau gemacht und so bin ich halt dann auf das Thema Hysterektomie gestoßen.
Du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass du in deinem Alltagsleben ziemlich eingeschränkt warst. Nicht nur aufgrund der Schmerzen, sondern aufgrund der Blutung. Magst du erzählen, wie du das meintest?
Also ich habe eine extrem starke Regelblutung gehabt. Es war im Endeffekt so, ich habe 2 Packungen Wochenbinden gebraucht und die letzte Woche hat eine Packung normaler Binden gereicht. Dementsprechend war es halt einfach, ja, wie meine Mama so schön gesagt hat, wenn ich meine Tage habe, schaut es aus, wie wenn man jemanden erstochen hätte. Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Ich habe nur immer schwarz getragen, schwarze Leiberl, schwarze Hose, drüber eine schwarze Jacke, einfach um es zu verstecken, denn sobald die Hose grau war oder eine normale dunkelblaue Jeans, hat man das Blut bald gesehen. Und es war halt einfach auch, wenn ich einen Rock anhatte, einen Kleid anhatte, ist mir das Blut bei den Beinen runtergelaufen.
Das muss ja auch für so ein Kind echt nicht einfach sein. Ich meine, du warst Teenager und dann immer wieder die Sorge zu haben, da ist irgendwas und jede Frau kennt das, dass man mal diesen Moment hat, wo man Sorge hat, fuck, sieht man irgendwas. Da stelle ich mir das dauerhaft in so einer extremen wirklich anstrengend vor.
Ja, war's auch.
War dir auch bewusst, dass du sehr viel blutest? Weil auch da, es gibt ja keinen richtigen Vergleichswert, den Frauen untereinander haben, um zu wissen, ist das hier viel, ist das hier wenig?
Ja, absolut. Deswegen habe ich mir auch anfangs gedacht, naja, okay, das ist halt das Frausein. Das gehört halt einfach dazu. Meiner Mama war es tatsächlich bewusst. Daraufhin hat sie mich ja eben das erste Mal zur Gynäkologin geschleppt. Und ja, das war es halt auch. Ich bin halt am Ende des Tages mit der Pille raus.
Das heißt, sie hat auch gar nicht in Frage gestellt, wie man den hohen Blutverlust anders eindämmen könnte als mit der Pille?
Nein.
Okay, hatte sie denn mal veranlasst zu prüfen, wie viel Blut du eigentlich verlierst bei deiner Periode?
Nein.
Ach krass. Hast du denn nach dem Pflaster direkt die Pille dann genommen?
Die Pille kam erst mit 21.
Okay, was hast du dazwischen dann genommen?
Nachdem ich mit 17 meiner Frauenärztin angedroht habe, entweder sie nimmt mir meine Gebärmutter raus, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, dass die Eierstöcker das Problem sind. Daraufhin habe ich eben gemeint, entweder sie nimmt mir meine Eierstöcke raus oder ich mache es daheim mit dem Küchenmesser. Ich kann ihr halt versprechen, dass wenn ich es machen muss, dass die Sauerei deutlich mehr wird, wie wenn sie es macht. Daraufhin hat die Frauenärztin gemeint, naja, ich soll einmal noch eine Regelblutung zulassen. Und dann, wenn die Blutung stattfindet, bekomme ich die 3-Monats-Spritze.
Mhm. Und warum solltest du noch eine Blutung aushalten?
Ich habe keine Ahnung. Mir ist es nur damals erklärt worden, dass man diese 3-Monats-Spritze das erste Mal eben in der Menstruation setzt.
Mhm. Okay. Hat es was gebracht?
Wie gesagt, vom 17. bis zum 21. Lebensjahr ja. Danach wurden meine Adenomyoseherde leider hormonresistent.
Das heißt, aber hat man dir das da schon diagnostiziert oder?
Nein.
Okay. Okay, aber die wurden besser, die Schmerzen? Inwieweit wurden sie besser?
Na, dass ich ja nur die Probleme hatte, wenn ich die Regelblutung hatte, wie es halt bei einer klassischen reinen Adenomyose ist, war es halt einfach so, dass durch das, dass ich keine Blutung mehr hatte, ich keine Schmerzen mehr hatte.
Mhm. Magst du nochmal erklären, was Adenomyose ist?
Ja, also im Endeffekt ist es Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe, das sich eben am falschen Platz sozusagen befindet. Und in meinem Fall, im Gegensatz zur klassischen Endometriose, ist die Adenomyose im Gebärmuttermuskel. Und dieses Gewebe tut, als wäre es Gebärmutterschleimhaut und blutet sozusagen mit.
Und das erklärt dann auch deine starke Regel.
Genau.
Jetzt hattest du ja gesagt, dass du mit 17 dieses Bedürfnis hattest, deine Eierstöcke entfernen zu lassen.
Genau.
Das muss ja, ne, gerade als junge Frau muss das ja schon was bedeuten. War dir bewusst, dass wenn du diese Entscheidung triffst, dass du keine Kinder mehr kriegen kannst?
Ja, das war mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon bewusst. Allerdings war es in dem Sinne das bessere Übel. Und ich habe auch damals eben überlegt, mir Eizellen entnehmen zu lassen, für den Fall, dass ich dann doch nochmal ein Kind wollen würde, dass man es halt über die Hormontherapie noch bekommen könnte.
Mhm. War das denn in dem Alter schon möglich, dass man überhaupt darüber nachgedacht hat?
Im Sinne von Hysterektomie?
Ja.
Ja, also bei uns ist es, also ich komme ja aus Österreich. Und bei uns ist es leider ab dem 25. Lebensjahr verboten, aus rein rechtlicher Sicht, außer du bist halt kurz vorm Abkratzen. Dementsprechend war es zu dem Zeitpunkt leider nicht möglich. Die Frauenärztin hat mir eben aufgrund dessen dann die Hormonspritze gegeben und hat halt gemeint, na, meine Eierstöcke sind ja nicht das Problem ist die Gebärmutter und wenn, dann müsste man die Gebärmutter entfernen lassen. Und genau, dann war für mich eigentlich klar, okay, passt, dann machen wir es so.
Hast du denn eine Hormontherapie noch gemacht, um dann auch die Eizellen entnehmen zu lassen?
Nein, wie gesagt, es ist bei mir nur die Gebärmutter entfernt worden mit 22. meine Eierstöcke sind intakt. Dementsprechend könnte ich rein theoretisch über eine Leihmutter auch ein Kind bekommen.
Man muss ja dazu sagen, dass wenn du eh vor dieser Herausforderung gestellt bist, dass dein Körper dir da so einen Strick draus macht, könnte man ja durchaus auch drüber nachdenken, dass man nichtsdestotrotz eine Hormontherapie macht, dann Eizellen entnimmt, um dann später den Prozess für dich zu erleichtern. Oder hat man dich gar nicht darauf hingewiesen, dass das auch ein Problem sein könnte, dass du dann noch Kinder bekommst? Weil es kann ja mitunter auch immer noch schwierig werden bei deiner Diagnose, oder nicht?
Durch das, dass man doch noch rechtzeitig gehandelt hat, ist meinen Eierstöcken sozusagen wenig passiert. Ja, laut meinem Frauenarzt wäre es zwar schon so, dass wenn wir jetzt noch bis 25 gewartet hätten, meine Eierstöcke vermutlich nicht mehr funktionsfähig wären aufgrund von den ganzen Verwachsungen im Bauchraum. Durch das, dass ich aber eigentlich so dahinter war, dass dieses Ding rauskommt, war es im Endeffekt so, dass ich meine Eierstöcke schützen konnte und sozusagen durch die Gebärmutterentfernung auch die ganzen Verwachsungen entfernt wurden und sozusagen meine Eierstöcke deswegen nicht abgedrückt worden sind.
Okay. Jetzt war es ja so, dass du mit 17, wenn ich das richtig verstanden habe, die Hormonspritze bekommen hast. Hast du dich in dem Moment von deiner Ärztin ernst genommen gefühlt?
Nein. Überhaupt nicht. Allerdings durch das, dass ich vorher ein anderes, nicht so tolles Erlebnis hatte mit einer anderen Frauenärztin, war es halt einfach so, dass ich gesagt habe, naja, okay, sie wird hoffentlich wissen, was sie tut und ich vertraue ihr. Und ich möchte halt in dem Sinn auch nicht wechseln, weil, ja, sie in dem Sinne einfach, sie hat mich in dem Sinne zwar nicht ernst genommen, dass sie eine Diagnose, nach einer Diagnose gesucht hätte. Allerdings hat sie zumindest eine Symptombehandlung gemacht und das war halt besser als das, was ich davor erlebt habe. Also, ja.
Was hast du denn davor erlebt?
Davon abgesehen, dass eine Frauenärztin meinte von wegen, ja, also ich lasse jetzt nicht raus, bis dass sie sich ausgezogen haben und wir mal vaginal geschallt haben, wurde ich halt auch in Endometriosezentren leider nicht ernst genommen. Die Ärzte haben sich halt einfach nur auf meinem BMI aufgehängt, von wegen, ja, sie sind ja so eine manipulative Anorexie-Patientin, sie können doch gar nicht die Tage haben, ja, sie können doch gar keine Probleme haben, der BMI passt nicht dafür, dass sie eine Regel haben hätten können und so weiter und so fort. Und ja, man hat im Endeffekt meiner Mama versucht einzureden, ja, das ist Erdbeermarmelade in der Hose, die hat ja gar nicht die Tage und so weiter und so fort. Weil laut BMI kann es ja nicht sein, dass sie ihre Tage hat. Dasselbe war mit der Oma. Und ja, am Ende des Tages wurde ich eigentlich bei meinem Kinderarzt dann auch, naja, ich will jetzt nicht sagen beschwert, aber im Sinne von, ja, wie kann der denn so fahrlässig sein und so weiter und so fort. Und der muss doch sehen, dass sie so eine manipulative Anorexie-Patientin sind. Und wenn sie doch keine Anorexie haben, könnten sie doch nicht so und so oft im Krankenhaus gewesen sein als Kind. Ja, dass es vielleicht andere Ursachen gibt. Und das hat der Herr natürlich nicht gedacht. Genau, und dementsprechend war so, naja, okay, sie nimmt mich in dem Sinne zwar nicht ernst, aber es ist das kleinere Übel einfach.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde dir ja quasi von Anfang an gesagt, du kannst gar keine Periode haben, weil dein Gewicht zu gering ist. Aber du hast mir von einer Methode erzählt, wie die Ärzte versucht haben, dich zu behandeln. Was war das?
Ja, also im Endeffekt bekam ich dann mit 17 die erste Hormonspritze nach dem Hormonpflaster und mit 21 wurden die Herde dann eben hormonresistent. Dementsprechend kam dann meine Frauenärztin auf die Idee von wegen, ja, man gibt mir jetzt als leicht untergewichtige Frau die Hormondosierung für übergewichtige Frauen. Ja, hat in dem Sinne absolut nichts gebracht. Die Blutungen gingen weiter. Allerdings habe ich zusätzlich noch Migräne entwickelt und mich von Migränetabletten und Anti-Übelkeitsmedikamente ernährt. Toll!
Man hat dir dann einfach eine Überdosis in Anführungszeichen verabreicht.
Ja.
Wie lange hast du das mitmachen müssen, bevor man gesagt hat, hier, das passt nicht?
Ich habe es im Endeffekt nur 3 Monate mitgemacht, sprich eine Spritze, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich liege seit einer Woche durchgängig mit Migräne im Bett. Es ist alles zu hell, es ist alles zu laut. Ich bin dann zu einer Ärztin von mir gefahren, bin mit der Straßenbahn und mit dem Zug gefahren und ich weiß noch ganz genau, wie ich in dem Wartezimmer ankam und eine ältere Dame mit diesen Kleiderhaken geklärt hat und ich habe mir echt gedacht, boah, ich halte es nicht aus. Es ist eh nicht alles schon ohnehin zu laut, zu hell und gefühlt der Typ in der Straßenbahn, der schreit mich an, der diese Durchsagen macht und bin halt dann zu ihr und habe gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, was gerade mit mir los ist, aber es ist alles zu hell, es ist alles zu laut. Die Dame, ich hätte sie am liebsten gekillt von dieser Lautstärke, ich halte es nicht aus, ich kann es nicht. Und sie dann so, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast Migräne entwickelt. Ich so, oh, schön. Ja, da hast du eine Schmerztablette. Danke.
Was hat man danach dir gegeben?
Danach hat man mit der Pille weitergemacht, weil ich mich sozusagen gegen diese Überdosierung gewehrt habe, weil ich gesagt habe, hey, ich meine, das geht nicht, hat auch die andere Ärztin dann gemeint. Ja, er hat halt absolut nichts gebracht. Daraufhin wäre ich wieder im Endozentrum gewesen, bei uns in der Nähe. Ja, man hat mich wieder mal nicht ernst genommen. Dann habe ich mir, und ungefähr zu dem Zeitpunkt war es dann im Endeffekt so, dass meine Mama die Diagnose Endometriose bekommen hat. Also Endometriose ist eben auch wieder Gebärmutterschleimhaut, ähnliches Gewebe, aber eben im Gegensatz zur Adenomyose außerhalb des Bauchraums. Dementsprechend, meine Mama hat mir so diesen Befund gezeigt und ich habe die Mama vor Freude umarmt und habe gesagt, danke Mama für den Befund. Jetzt weiß ich, ich habe auch recht, ich habe es halt auch im Endeffekt. Und ja, dann ging sozusagen die Arztsuche weiter, habe dann den Chirurgen von meiner Mama aufgesucht. Und ja, im Endeffekt ernst genommen bin ich auch nicht geworden von ihm. Das Einzige, was er zu mir gesagt hat, naja, also ich hätte ja ihre Mutter erwartet und nicht sie. Und naja, also sie stellen sich aber auch extrem an. Ja, auf alle Fälle bin ich dann nochmal ins Endometriosezentrum überwiesen worden, weil man gemeint hat, man muss mir die Hormonspirale eben in Vollnarkose einsetzen, weil ich eben es nicht aushalte, in der Regel in der Menstruation vaginal zu untersucht zu werden. Und die Hormonspirale muss man anscheinend auch in der Menstruationsphase legen. Genau, daraufhin meinte die Ärztin wieder im Endometriosezentrum, naja, also man muss schon die Herde am Ultraschall sehen, bevor wir eine Bauchspiegelung durchführen. Und wenn ich keine Herde am Ultraschall sehe, mache ich bei Ihnen auch keine Bauchspiegelung. Und die Wunschnarkose dürfte 500 Euro kosten plus die Hormonspirale um die 400-500 Euro. Wo ich gesagt habe, ich meine, ich gebe keine 500 Euro für eine notwendige Narkose aus. Bin dann eben wieder zu der Ärztin, Anästhesistin gegangen, die mir damals die Migränetabletten verschrieben hat. Und sie hat dann gemeint, na okay, dann machen wir es halt bei mir im Krankenhaus. Also sie hat eine Privatpraxis gehabt und ein Krankenhaus. Und daraufhin bin ich über sie eben zu einer wirklich liebevollen Frauenärztin gekommen, die mich ernst genommen hat und hat halt bei der ersten Untersuchung, da hatte ich auch die Menstruation, gemeint von wegen, ja, also sie sind so empfindlich beim vaginalen Tasten, sind sie schon mal missbraucht worden? Ich schaue sie so an, nein. Ja, nein, weil normalerweise sind nur Frauen so empfindlich nach einem sexuellen Missbrauch. Und da denke ich mir schon, okay, also der eine, stellen Sie sich nicht so an, jede Frau hat Regelschmerzen, und die andere, ja, also Sie sind so empfindlich wie bei Missbrauch, das finde ich schon irgendwie spannend. Na, auf alle Fälle hat sie dann gemeint, na okay, wir machen die Bauchspiegelung, wir setzen dir unter Vollnarkose die Hormonspirale ein, und das war in dem Sinne einfach wirklich super. Also klar, sie wollte noch immer nicht meinem Wunsch nach der Hysterektomie nachgehen, aber sie hat mich ernst genommen, und ja, das fand ich einfach schon mal klasse.
Das heißt, du hast dann die Narkose bekommen, man konnte genau. Dann, du hast auch die Bauchspiegelung damit bekommen, und damit konnte man auch nachweisen und dir eine Diagnose stellen.
Nein. Und zwar war es so, dass ich im Vorbereitungsraum noch zu meiner Anästhesistin im Endeffekt gesagt habe, Frau So-und-so, ich hoffe, man findet was. Und sie drauf, ja, Anja, ich hoffe, man findet nichts. Und einer von uns zwei wird nach der OP recht behalten. Also an das Gespräch kann ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber ich weiß von ihr. Und das Erste, was ich im Aufwachraum im Endeffekt gesagt habe, war, hat man Herde gefunden? Die Schwester daraufhin, ja, jetzt schlafen Sie sich mal aus und dann schauen wir weiter. Und ich so, nein, ich möchte wissen, ob man Herde gefunden hat oder nicht. Sie so, ja, Anja, man hat leider nichts gefunden. Und ich war in dem Moment einfach nur verzweifelt, weil ich wusste, da ist was. Und ich habe im Inneren von mir aus immer gewusst, das sind Endometrioseherde. Das Problem bei einer reinen Adenomiose ist halt einfach, man müsste dafür eine Gebärmutterspiegelung machen, und man hat bei mir nur eine Bauchspiegelung gemacht. Dementsprechend blieben die Herde in der Gebärmutter unentdeckt.
Hätte sie das auch mit dir vorschlagen können oder sagen können, hey, wir haben da nichts gefunden, aber wir hätten einen alternativen Weg B für dich?
Hätte sie. Allerdings muss ich auch dazu sagen, es hätte mir in dem Sinne leider nichts gebracht, weil der klassische, ja, also im Endeffekt die Herde rauszubekommen, weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll das ist. Und ich sage mal, der klassische Weg bei einer Adenomiose ist eigentlich die Hysterektomie. Und ja, das Problem ist, man konnte sie in meinem Alter, zumindest in Österreich, nicht machen.
Hattest du darüber nachgedacht, es im Ausland zu machen?
Habe ich schlussendlich auch, ja.
Du hast ja mit 17 schon zum ersten Mal den Wunsch geäußert, dass du möchtest, dass deine Eierstöcke entfernt werden.
Ja.
Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Also gerade deine Mutter, die ja eigentlich durch ihre Endometriose diesen Schmerz während der Periode kennt.
Ja, also das Thema ist ja bei der Endometriose, es wird ja nicht umsonst das Chamäleon der Gynäkologie genannt. Sprich, meine Mama hat eigentlich überhaupt keine Symptome gehabt, außer halt erst später dann im Alter, dass die Rückenschmerzen, die Regelschmerzen immer schlimmer wurden, dass die Blutung immer schlimmer wurde. Aber in dem Sinne, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade befinden, hatte sie diese Probleme noch nicht. Dementsprechend, ja, meine Mama war überhaupt nicht begeistert von der Idee, und meine Mama war, die erste Reaktion von meiner Mama war, ja, ich möchte mindestens 4 Kinder von dir. Der Papa war da schon eher, naja, okay, jetzt lass uns mal drüber reden, warum und so weiter und so fort. Und ja, genau.
Aber deine Mutter hat ja gesehen, wie sehr du gelitten hast.
Ja, aber gut, ich glaube, als Mama wünscht man sich halt auch irgendwo vielleicht dann doch Enkelkinder, doch mal irgendwie Oma zu werden, ich weiß es nicht. Gut, ich muss auch sagen, ich habe mich eigentlich die meiste Zeit im Zimmer, im Bett verschanzt. Dementsprechend hat man mich halt zu der Zeit halt auch nie gesehen, wenn ich meine Tage hatte. Also ja.
Hattest du für dich in dem Alter da schon diesen Entschluss dann fest gefasst, dass du das machen möchtest, egal was deine Eltern sagen? Und du bist dann ins Ausland gegangen, hast du gesagt? Hast du den Weg dann dort schon angestoßen in dem Alter oder hat es dann noch ein bisschen gedauert?
Nein, der Weg ins Ausland kam eben dann erst mit 21. Also bei uns in Österreich ist es ja eigentlich auch so, dass wir, dass Frauen, die das, die diese OP möchten, auch psychologische Gutachten brauchen. Das hat man bei mir auch versucht. Daraufhin wurde ich von einer netten Psychologin, Psychiaterin, ich weiß nicht mehr, was die Dame war, zu einem Geburtsvorbereitungskurs zitiert, damit ich lerne, dass ich meine Schmerzen veratmen kann. Ja, wer kennt's nicht? Genau, und daraufhin, also ich habe zu dem Zeitpunkt das Hormonpflaster ausprobiert, ich habe die Hormonspritze ausprobiert, ich habe die Spritze für übergewichtige Frauen bekommen, ich habe die Pille genommen und das hat alles nichts gebracht. Dementsprechend blieb dann in Österreich eigentlich nur mehr die Möglichkeit, mich in die künstlichen Wechseljahre zu versetzen lassen. Darüber habe ich mich dann aber auch genügend informiert und ich habe das zu dem Thema, das sie eben auch in der Schule gehabt, in der Berufsschule und war so, okay, also die künstlichen Wechseljahre mit Sicherheit nicht. Habe dann eben meinen Hausarzt gefragt, was er davon hält, weil ich gesagt habe, hey, wenn du sagst, wir machen es, dann mache ich es, auch wenn ich selbst eigentlich gar nichts davon halte. Und ich weiß noch, wie er zu mir gesagt hat, Anja, was auch immer du tust, ich unterstütze dich bei allem, wo ich kann. Aber bitte tu dir und deinem Körper das nicht an. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, passt, ich gehe ins Ausland. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte das Verschmerzen nicht mehr aus. Zu dem Zeitpunkt war ich dann eben auch im Job eigentlich schon sehr eingeschränkt. Also dieses die ersten 4 Zyklen hat sich dann jedes Mal eigentlich mein Kreuzdarmbeingelenk ausgerenkt in der Regel, bis dass mein Physiotherapeut und ich dann beschlossen haben, okay, je nach Zyklusphase bin ich 1 bis 2, 3 Mal dann die Woche da und in der Hoffnung halt einfach, dass dieses Gelenk drinnen bleibt und sich sozusagen nur die Faszien verkleben. Genau, dementsprechend habe ich dann extreme Schmerzen gehabt bei der Leiste runter und auch so, dass ich eigentlich auf dem rechten Bein in der Regel nicht mehr stehen konnte. Ich habe teilweise wirklich vor Schmerzen geweint, weil ich eben nicht mehr das Gewicht auf dem rechten Bein belasten konnte. Und genau, das war dann eben so das Thema, dass ich gesagt habe, gut, die Österreicher sozusagen wollen, / können nicht, ich gehe ins Ausland, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
Wo bist du dann hingegangen?
Die erste Anlaufstelle war tatsächlich, dass ich am selben Abend dann noch in Facebook eine Nachricht verpasst habe, von wegen, hey, so und so ist die Situation, ich kann nicht mehr, gibt's da irgendwelche Frauen, die vielleicht genau dasselbe durchmachen? Und dann kam eine Nachricht am nächsten Morgen von wegen, hey, schau doch mal bitte bei dem Frauenarzt in Mainz vorbei. Und ja, daraufhin bin ich dann eben nach Mainz gefahren, habe gleich hinterher eigentlich noch angerufen und habe gesagt, hey Leute, wenn ich nach Mainz fahre, dann wäre es halt schon toll, wenn ihr mir eine Zusage gebt, weil ich meine, ich fahre nicht 9 Stunden. Für das, dass ich dann einfach nur als irre abgestempelt werde und heimfahren kann. Wo dann die Assistentin gemeint hat, hey, ganz ehrlich, du bist nicht die einzige Patientin aus Österreich. Und erzählen es das dem Arzt so, wie sie es mir erzählt haben und wir kriegen das schon hin. Ja, okay, gut. Daraufhin bin ich eben eine Woche später nach Mainz gefahren, habe den längsten Fragebogen meines Lebens ausgefüllt, bin dann zum Arzt rein und er so, ja, wie kann ich dir helfen? Und ich dann zu ihm, ja, ich möchte meine Gebärmutter entfernen lassen. Und er schaut sich so diesen Fragebogen an und er so, ja, also laut diesem Fragebogen haben Sie 100%, Sie sind definitiv Endometriose-Patientin, 100 Punkte für den Kandidaten. Und hat dann noch ein paar andere Fragen gestellt und er so, ja, also ganz ehrlich, schauen wir jetzt am Ultraschall nochmal, aber eigentlich alleine durch diesen Fragebogen kann ich Ihnen schon sagen, dass Sie Endometriose-Patientin sind und dass wir das hinkriegen. Ja, und bin dann auf diesen Gynäkologenstuhl und es hat keine Minute gedauert und er zu mir, Anja, schau mal, wir haben den ersten Herd. Gleich, Anja, wir haben den zweiten, wir haben den dritten. Und ja, du darfst jetzt überlegen, wann du den OP-Termin haben möchtest und ob wir ihn Gebärmutterhals stehen lassen oder alles entfernen.
Was hast du gefühlt, als du dann endlich die Diagnose bekommen hast, die du dir erhofft hast?
Also ganz ehrlich, absolute Erleichterung. Ich habe auch, wie er gemeint hat, wir haben den ersten Herd, habe ich vor Freude angefangen zu heulen. Und ich weiß noch, dass ich dann gedacht habe von wegen, naja, okay, er bietet mir das sozusagen jetzt mit der Hysterektomie schon an. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ich darf nicht weinen, bevor das jetzt irgendwie als Traurigkeit vielleicht interpretiert werden könnte. Und habe halt dann relativ schnell zu weinen aufgehört, einfach mich zusammengerissen und habe gesagt, naja, okay, heute bin ich nicht mehr nüchtern, aber morgen hätte ich Zeit für die OP. Ja, schaut mich so an, ja, okay, also ich habe es befürchtet, aber so schnell geht's halt leider auch nicht. Und weil er dann gemeint hat, von wegen, Anja, es tut mir voll leid, aber ich muss jetzt die Frage stellen, möchtest du Kinder? Ich schaue ihn so an, nein, natürlich nicht. Also ein Kind wäre das, also wäre jetzt nicht das, was ich in meinem Leben haben möchte. Es ist mir in dem, also klar, hätte ich diese Probleme nicht, wäre ich schon bereit, ein Kind zu bekommen, aber ich möchte nicht, dass ein Kind sieht, wie sehr die Mama leidet. Das Risiko, eine Tochter zu bekommen, das zu vererben, ist mir einfach zu hoch. Und vor allem, ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ich eine Tochter hätte und dann bei ihr hoffen müsste, dass die x-te künstliche Befruchtung vielleicht doch mal klappt. Und sozusagen, ich weiß, dass ich eigentlich schuld bin dran.
Als du deiner Familie davon erzählt hast, dass es möglich ist, dich zu operieren, wie hat deine Familie darauf reagiert, gerade wenn deine Mutter von dir 4 Enkelkinder verlangt hat?
Ja, also Mama war in dem Sinne nicht wirklich begeistert. Allerdings hat sie halt schon gesehen, okay, ich meine es ernst. Und ich fahre dahin, es ist mir wirklich egal, was sie davon möchte und davon hält. Und dementsprechend blieb in dem Sinne nicht wirklich was anderes über, außer mich dabei zu unterstützen. Ja, ich meine, ich habe mir, wie gesagt, meinen Gynäkologen rausgesucht. Ich bin dahin gefahren, habe in dem Sinne alles von dem Setting her geklärt und ja, Mama hat einfach nur gemeint, bevor ich losgefahren bin, von wegen viel Glück.
Und dein Vater?
Ehrlich gesagt, ich weiß es in dem Sinne gar nicht mehr so genau, weil ja, ich glaube, dass kurz vor dem Losfahren halt noch umarmt zum Bahnhof gebracht und das war's. Also sich halt logischerweise, ja.
Hattest du zu dem Zeitpunkt einen Partner?
Zu dem Zeitpunkt nicht, nein.
Hattest du dir Gedanken darüber gemacht, dass das auch einen Einfluss darauf haben könnte, wie dein Leben später verläuft und ob du und welchen Partner du am Ende des Tages bekommst?
Ja, allerdings war ich auch so, dass ich sage, ich möchte es meinem Partner nicht zumuten, dass er mich so sieht, dass er sich in dem Sinne um mich kümmern muss. Und ja, dementsprechend war es für mich und ich denke mir, für einen Partner ist es vermutlich auch nicht einfach zu wissen, okay, ich bin jetzt in dem Sinne dran schuld, unter Anführungszeichen, nur weil wir uns ein Kind wünschten, muss sie da durch und liegt irgendwo in der Wohnung herum. Dementsprechend vor allem möchte ich in dem Sinne eigentlich auch für mein Kind da sein, für den Partner in dem Sinne auch keine Last sein. Und ich glaube, für einen Partner wäre es auch nicht einfach, wenn mir irgendwas passiert wäre und er hätte mich Stunden später dann irgendwann einmal gefunden. Von dem her war es für mich eigentlich klar, das Ding kommt raus. Danach bin ich auf der Suche nach einem Partner. Entweder er kommt damit klar oder nicht.
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade falsch verstanden habe, aber als du gerade von deinem Besuch erzählt hast, wo die Herde gefunden haben, hatte ich das so verstanden, dass die Herde an den Eierstöcken gefunden wurden?
Nein, bei der Mama sind sie im Bauchraum gefunden worden und bei mir waren die Herde in der Gebärmutter drinnen.
Okay, du hattest aber von Endometriose gesprochen.
Genau, die Mama hatte Endometriose, ich eine reine Adenomiose.
Okay.
Ah, weil du gesagt hattest, dass der Arzt dir nur aufgrund des Fragebogens Endometriose diagnostiziert hat.
Genau, also
hatte.
Diese Fragebögen, sie sprechen für Endo und Adeno. Also die Symptome sind in dem Sinne relativ ähnlich, nur dass es bei der Endometriose eben außerhalb der Regelblutung auch zu Symptomen kommen kann und bei der Adeno eben nur in der Regel.
Okay. Als dann der Tag der OP feststand und du da angereist bist, was ist dir da im Kopf oder was hast du da gedacht?
Also als der Tag der OP feststand, ich war einfach nur, also da gibt's auch eine Sprachnachricht von mir. Ich war einfach nur happy zu wissen, okay, es hört die Monat auf. Ich bin den Monat es endlich los und ich war in dem Sinne einfach nur glücklich und voller Vorfreude. Und auch wie ich in die Klinik gekommen bin, ich war einfach nur happy.
Wie war der Tag? Magst du beschreiben, wie das für dich war?
Ja, also ich bin um 7 in die Klinik gekommen, bin mit dem Taxi circa eine halbe Stunde sowas gefahren. Von meiner Airbnb-Wohnung. Mein Frauenarzt ist in Kirchheimbolanden, wie gesagt, eine Stunde von Mainz weg. Und die OP war im Nachbarort in Alzey. Dementsprechend, ich war einfach nur extrem aufgeregt und voller Vorfreude. Und es war irgendwie ganz lustig, weil ich mit dem Taxi gefahren bin und da war ein Mann und ja, warum ich denn jetzt ins Krankenhaus nach Alzey fahre, wenn ich doch in Österreich bin. Und ich so, ja, ich bin Patientin von dem und dem Frauenarzt. Und er so, ah ja, cool, da hat meiner Tochter das Leben gerettet und so weiter und so fort. Also der Arzt ist wirklich in dem Bereich eine absolute Koryphäe und gefühlt jeder kennt irgendeine Story zu ihm. Dementsprechend dann bin ich in der Klinik angekommen und habe halt ja OP-Kittel, diese Scheißegal-Tablette da bekommen und habe mich halt dann ins Bett gelegt. Ja, nachdem ich da nicht mehr aufstehen durfte, also es war eine Patientin noch vor mir dran bei meinem Frauenarzt und musste das jetzt aber trotzdem schon nehmen, habe ich mich halt einfach auf Snapchat ausgetobt und habe halt die ganze Zeit versucht, die Fotos mit, also die Wartezeit mit Snapchat-Filtern zu überbrücken und war halt absolut voller Vorfreude, dass es jetzt endlich losgeht. Und ja, dann bin ich irgendwann einmal runtergefahren worden und ich weiß noch, in einem Raum vor dem Vorbereitungsraum hat dann die Assistentin, die eben auch bei meinem Frauenarzt da ist, gemeint, ja Anja, wir würden dich jetzt ganz gerne da schon schlafen legen, passt das für dich? Und gleich kommt der Anästhesist, der ist aus Sachsen, der versteht sich dann nochmal besser als ich, also an den Anästhesisten kann ich mich nicht melden. Und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich munter worden bin im Aufwachraum und gemeint habe, ist die Scheiße endlich heraus. Nächster Satz war von wegen, ich fühle mich, als hätte mich ein LKW überfahren. Ja, und wobei ich sagen muss, die Schmerzen nach der Hysterektomie waren eigentlich nicht schlimmer, beziehungsweise gleich, wie die normalen Regelschmerzen.
Hm.
Und ich finde, das sollte eigentlich den Ärzten zu denken geben, wenn das einer Patientin nach einer Organentnahme sagt.
Wieso war das so? Ist das üblich? Ist das normal?
Also nachdem ja Endometriose beziehungsweise Adenomiose mit Venenschmerzen verglichen wird, beziehungsweise ich meine sogar ein Video gesehen zu haben von einem Gynäkologen, der gemeint hat, bei dem ZTG würden die Regelschmerzen von Adenopatienten auf 300 Hg gehen und der normale, also die normalen Austreibungswehen wären 100 Hg. Sprich, Endometriose, normale Regelschmerzen, also normal und Anführungszeichen, sind sogar schlimmer als Presswehen. Dementsprechend ja, kann ich es mir schon gut vorstellen.
Bist du ambulant dort gewesen oder stationär?
Geplant wäre, dass ich eine Nacht bleibe und dann heimgehe. Allerdings meint mein Frauenarzt gleich zu mir am nächsten Tag von wegen, hey Anja, du kannst heimgehen, du kannst aber auch noch gerne bleiben. Nachdem ich mir am ersten Tag 6-mal am Tag Oxycodon geholt habe, war ich so von wegen, ich glaube, ich bleibe noch. Das Trinken hat halt auch noch nicht funktioniert, wirklich uns essen, eben aufgrund von den Schmerzen. Dementsprechend war es so, okay, ich möchte eigentlich noch ganz gerne da bleiben. Zur Not könnte ich mir noch intravenös ein bisschen Flüssigkeit holen und ja, bin dann im Endeffekt von Dienstag bis Freitag da geblieben. Freitag habe ich mich dann sozusagen selbst entlassen und Samstag bin ich dann wieder nach Österreich gefahren.
Wie war die Reaktion deiner Eltern, als du wiederkamst?
Ja, also spannenderweise haben dann meine Eltern gemeint, also eigentlich wäre ich mit meiner damaligen besten Freundin gefahren, hätte mir eigentlich sehr gewünscht, dass sie dabei ist. Ja, wurde daraufhin leider geghostet und sie hat sich halt nicht mehr gemeldet und meine Eltern haben dann gemeint, ja, okay, wir holen dich von Deutschland ab. Dementsprechend sind sie am Samstag nach Kirchheimbolanden gekommen, haben mich sozusagen eingesammelt und wir sind wieder heimgefahren.
Haben Sie mit dir dann über die Sache gesprochen nochmal?
Zu dem Zeitpunkt nicht, nein.
Okay.
Wann haben Sie denn mit dir darüber gesprochen?
Ja, also nach der OP bin ich auf die grandiose Idee gekommen von wegen, ja, der Uterus ist jetzt raus, ich könnte mir eigentlich Bumble runterladen. Klar, wer kennt's nicht? Und habe halt dann mit meinem Ex-Freund gematcht. Und ja, dann war halt schon immer wieder so dieses Thema, du hast mich und meine Enkelkinder betrogen und so weiter und so fort. Also das haben sie mir schon eine Zeit noch vorgehalten.
Was war das für ein Gefühl, das immer wieder zu hören?
Ja, also klar, toll war es in dem Sinne nicht, aber nachdem ich ja die Zeit in dem Sinne eigentlich komplett alleine ging, mir weiß nicht, wie viele Arztbesuche, Frauenarzttermine ausgemacht habe und so weiter und so fort, war es halt, ja okay, ich meine, ich habe jetzt den Weg sowieso schon, ich bin bis jetzt den Weg alleine gegangen, ich werde es jetzt auch schaffen. So, sie haben mich zwar finanziell unterstützt, aber in dem Sinne nicht mehr.
Mit deiner ersten Periode, die hätte wieder einsetzen müssen, warst du dann schmerzfrei?
Ja.
Okay.
Jetzt hast du ja keine Gebärmutter mehr.
Ja.
Und das bedeutet ja, du kannst keine Kinder mehr bekommen, sondern nur über eine Leihmutterschaft.
Ja.
Wie geht es dir damit? Weil, ne, klar, du hast dir das jahrelang gewünscht, aber jetzt ist es so.
Mhm.
Wie geht es dir damit?
Eigentlich ganz gut. Also, wie gesagt, ich bin absolut happy mit der Entscheidung und ich stehe total dahinter. Und ja, es ist halt einfach mein Weg und das ist okay so.
Haben deine Eltern mittlerweile einen Weg gefunden, damit umzugehen?
Ich denke, sie gewöhnen sich oder sie haben sich mittlerweile dran gewöhnt, ja.
Ich meine, es steht ja nicht außer Frage, dass du keine Kinder bekommst, deshalb die Frage.
Ja, also wie gesagt, sie sagen halt jetzt nichts mehr dazu.
Okay. In Österreich ist Leihmutterschaft aber nicht erlaubt, richtig?
Nein, aber in Österreich ist eine Hysterektomie vor 25 Jahren auch nicht erlaubt. Hat mich das interessiert? Nein.
Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wo du das machen möchtest? Weil auch in Deutschland ist das nicht erlaubt.
Nein, sollte es jemals soweit sein, gibt es auch noch andere Mittel und Wege. Also sollte es mal soweit sein, wie gesagt, sollte es die Mittel noch geben. Und dann schauen wir mal weiter. Also...
In unserer heutigen Gesellschaft sind Frauen ja Frauen, wenn sie Kinder bekommen oder bestimmte andere Punkte erfüllen. Mhm. Und Kinder bekommen ist ja quasi das, was Frauen als Frauen identifiziert oder ausmacht.
Ja.
Wenn du jetzt daran denkst, fühlst du dich weniger Frau, nur weil du keine Kinder kriegen kannst?
Nein, also ich würde tatsächlich sagen, dass ich mich jetzt nach der OP deutlich wohler fühle in meinem Körper und... Wie mein Frauenarzt so schön gesagt hat, ich darf jetzt lernen, wieder selbstständig auf meinen Körper zu vertrauen. Und früher, ich meine, hätte es sowas nie gegeben, dass ich wie heute jetzt beispielsweise einen Rock anhab, weil ich einfach extrem Angst gehabt hätte, dass man irgendwas durchsieht, dass spontan doch irgendeine Blutung kommt oder was auch immer. Ich hätte mir auch damals nicht träumen können, dass ich jemals wieder eine weiße Hose anziehen kann, darf. Und dementsprechend, ich glaube, so rein vom Optischen bin ich jetzt sogar mehr Frau, als ich jemals war, seit der OP. Weil halt auch nicht mehr diese Angst im Hinterkopf ist, es könnte ja wieder irgendwas passieren, es könnte wieder zu bluten anfangen und so weiter und so fort. Und ich habe halt auch das Glück, trotz allem, dass ich von der Gesellschaft eher noch als Frau wahrgenommen werde durch das Optische.
Die Hormone, die dafür sorgen, dass eine Frau in die Menopause kommt, dadurch, dass die Hormone eben nicht mehr ausgeschüttet werden, die kommen ja aus den Eierstöcken.
Ja.
Heißt, du bist nicht in der Menopause.
Korrekt, ja.
Wie sieht denn dein Zyklus jetzt aus?
Also im Endeffekt, die ersten drei Zyklusphasen verlaufen wie bei jeder anderen biologischen Frau sozusagen auch. Die Menstruationsphase ist halt bei mir einfach so, dass dieses Ei springt und wird halt dann vom Körper anders abgebaut.
Das bedeutet, wie wird's abgebaut?
Ja, also im Endeffekt springt dieses Ei, wenn ich es richtig verstanden habe, halt dann einfach in den Bauchraum. Der Körper sagt, hey, was machst du? Du kehrst da nicht hin und baut's halt einfach wieder ab.
Wie baut sich das ab? Also wie wird es aus dem Körper ausgeschieden?
Also, keine Ahnung.
Okay.
ich habe es halt auch nicht wirklich näher hinterfragt. Es war halt nur so, okay, solange die Schmerzen vorbei sind, macht, was ihr wollt.
So. Okay, das heißt aber, du hast jetzt auch keinen, ich meine, man hat ja auch, man merkt ja an seinem mentalen Zustand, in welcher Zyklusphase man sich befindet. Hast du da Veränderungen an dir festgestellt?
Also, bei mir war es so, wie ich noch menstruiert habe, war es so, dass ich in der Regel eigentlich ein absolutes Wrack war, psychisch. Mir ist eine Gabel runtergefallen und ich habe so auf Lernen angefangen, nur weil eine Gabel runterfällt. Ich habe einfach aus dem Nichts zu heulen angefangen. Wie ein Freund von mir mal sagte, ja, man kannte im Tanzkurs sehr wohl, wann du deine Tage hattest und wann nicht. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem dieses Ding raus ist, ich erkenne nicht mal, wenn ich einen Eisprung habe. Also ich muss vom Frauenarzt aus regelmäßig Ovulationstest machen, regelmäßig testen, um zu sehen, okay, passt dann noch alles. Und ja, ich bin halt dann so, oh ja, schön, ich habe einen Eisprung. Schicke ich mal ihm das Foto. Ah ja, ich habe einen Eisprung. Aber so psychisch merke ich überhaupt nichts.
Das heißt auch, du hast keine emotionalen Schwankungen,
Nein.
wie man es normalerweise
Nein.
kennt.
Wenn du jetzt zurückdenkst an deine erste Periode, wo du im Badezimmer lagst, im Bett lagst, wo du völlig fertig warst, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
Ja, das ist definitiv so nicht normal ist, dass jeder Frau auf ihr Körpergefühl achten soll. Und wenn sie das Gefühl hat, da passt was nicht, dann soll sie dranbleiben. Und wenn es 25 Frauenärzte braucht, bis das, naja, wir, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, sie ernst nehmen, wovon zwei sagen, ja, okay, da könnte was sein, wovon einer dann operiert. wenn es das braucht, dann halt es durch. Es kommen auch bessere Zeiten. Also ja, bleib dran, glaub an dein Körpergefühl, glaub an das, was du vermutest. Und ja.
Wenn du jetzt die Ärzte vor dir hast, die nicht besonders einfühlsam mit dir umgegangen sind und dir den Schmerz auch abgesprochen haben, was würdest du denen empfehlen, wie sie bei einer anderen Patientin vorgehen sollten?
Ja, also ich würde vor allem bei gewissen Ärzten, ja, wo ich durchaus so andere traumatische Erlebnisse auch noch hatte, denen würde ich schon ganz gerne mal ein paar Worte erzählen. Allerdings, ja, also ich wäre sehr gespannt auf die Reaktion von denen und würde ihnen halt schon ganz gerne sagen, hey Leute, ich meine, ihr habt mich damals abgewiesen mit den, oder ihr habt mir damals gegen die Adenomyose Psychotherapie empfohlen. Psychotherapie ist gut und schön, aber bringt mir halt in dem Sinne nichts. Wie wäre es, wenn ihr das Ganze mal überdenkt und vielleicht mit anderen Frauen anders umgeht als mit mir?
Was wünschst du dir für deine persönliche Zukunft?
Dass dieses Thema einfach mehr ernst genommen wird, sowohl von der Gesellschaft als auch von Ärzten, dass Regelschmerzen nicht gleich Regelschmerzen sind. Und wenn eine Frau sagt, hey, ich habe Regelschmerzen, ich kann heute beispielsweise nicht in die Arbeit kommen, dass es halt dann nicht heißt, ja, okay, ganz ehrlich, was stellen Sie sich so an? Sondern, okay, da sollte man vielleicht mal genauer hinschauen, mehr Rücksicht drauf nehmen. Und so wie es jetzt beispielsweise bei mir war, bevor ich in dem Bereich gearbeitet habe, wo ich vorher, also wo ich jetzt arbeite, wo es halt eher so war im Sinne von, also von der Chefin so war, ja, also du bist ja dann keine Frau mehr, wenn du diese OP machen lässt und naja, also du bist für den Betrieb nicht tragbar, ja, Entschuldigung, aber ich kann auch nichts dafür, dass ich einmal im Monat ausfall. Ich habe auch Schmerzen und ich kann dann keine 8 Stunden durchstehen. Dass man da einfach eher genauer hinschaut, dass man sagt, ja okay, die ist halt jetzt im Krankenstand, da planen wir halt irgendwie anders, keine Ahnung. Genau, dass einfach da mehr Sichtbarkeit und mehr, dass die Frauen einfach ernst genommen werden.
Danke dir, dass du dich uns anvertraut hast, besonders bei einem so intimen Thema wie dem.
Dankeschön und wir wünschen dir alles Liebe und alles Gute für dich und deine Zukunft.
Danke, tschüss.
Du willst selbst bei uns dabei sein oder hast einen Themenvorschlag? Dann melde dich auf unserer Website oder unser Social Media.
Wenn du von den besprochenen Themen betroffen bist oder Unterstützung benötigst, dann zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hol dir Unterstützung bei professionellen Hilfseinrichtungen oder dir vertrauten Personen. Bis zum nächsten Mal bei Von Bohne zu Bohne.